Im Mai 2017, da war tatsächlich Donald Trump das erste Mal als US-Präsident gewählt und hat seinen Staatsbesuch in Israel absolviert. Er wurde von Benjamin Netanyahu und dessen Frau Sarah nicht in einem offiziellen Amtssitz empfangen, sondern im Privathaus.
Welcome to our palace.
Natürlich waren da Kameras dabei und wir haben das auch sofort live bekommen und darüber zu berichten. Und das war also wirklich eine großartige Inszenierung. Benjamin Netanyahu und seine Frau Sarah haben Melania und Donald Trump an der Tür empfangen, haben sie dann ins Innere des Hauses geführt. Da hat schon der ältere Netanyahu-Sohn Yair auf die Gäste gewartet. Der wurde dann sehr staatsmännisch auch präsentiert. Vorneweg erstmal der Wohnbereich und da gab es dann auch Essen. Da hat dann Netanyahu auch Trump eine 150 Jahre alte Bibel überreicht als Geschenk. Und da konnte man auch schon das intellektuelle Gefälle der beiden ein bisschen beobachten, denn Netanyahu ist ja ein wirklich intellektueller, belesener Typ. Er hat 2 Abschlüsse einer amerikanischen Elite-Universität.
That's a Bible from the From 150 years ago.
Und er war sichtbar stolz darauf, dass er dieses historische Geschenk Trump vermacht. Und er hat dann so leicht gelacht und hat gesagt, oh, wow, great, thank you.
That is really beautiful.
Netanyahu hat zu diesem Zeitpunkt schon gesehen, da ist jetzt ein neuer US-Präsident, der frisst mir aus der Hand. Und dann sollte inszeniert werden die enge politische, aber eben auch persönliche Verbundenheit der beiden. Und interessant fand ich dann von Anfang an, dass eigentlich Sarah Netanyahu, also die Frau des Premierministers, fast mehr mit dem US-Präsidenten Trump parliert hat und Smalltalk gemacht hat und inhaltlich dabei war. Man hätte fast meinen können, Sarah Netanyahu ist die Premierministerin Israels.
Und die Stimme, die ihr da hört, das ist Susanne Glass. Sie leitet die Auslandsredaktion im BR und war davor jahrelang Leiterin des ARD-Studios in Tel Aviv. Mit ihr blicken wir auf eine der mächtigsten Familien Israels, auf die Netanyahus. Denn Benjamin Netanyahu ist der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels und seine Entscheidungen prägen gerade maßgeblich die Zukunft Israels und die des Nahen Ostens. Susanne erzählt uns heute von Allmachtsfantasien, wie eine Flugzeugentführung Netanyahus politischen Weg bestimmt hat und von seiner Frau, die zwar kein offizielles Amt innehat, aber trotzdem viel Macht. Und damit herzlich willkommen zu 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 20. Januar. Susanne, wer sind die Netanyahus?
Benjamin Netanyahu, mit Spitznamen Bibi, wie er genannt wird, gehört dem Likud an. Das ist eine rechtskonservative Partei in Israel. Er hat da in verschiedenen Funktionen gedient, anfangs als Oppositionsführer. Das erste Mal 1996 zum Premier gewählt, ist er mittlerweile der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels. Sein Sohn, also der Ältere, Yair, ist tatsächlich bekannt geworden als Blogger auf Social Media, allerdings auch mit sehr, viele sagen, rassistischen Äußerungen. Also er hat sich mehr oder weniger mehrmals dazu geäußert, dass Migranten Israel verlassen sollten, dass Araber doch Israel verlassen sollten. Und er lässt sich auch immer mal wieder obszön oder auch herablassend aus über westliche Politiker. Zuletzt hat es Macron getroffen. Als Macron sich für einen Palästinenserstaat stark gemacht hat, Netanyahu hat sich dann offiziell entschuldigt. Aber viele sagen, ihr sagt vielleicht Dinge, die Netanyahu in seinem Amt nicht sagen darf, aber doch auch ganz gerne sagen wolle. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Behauptung von Leuten, die die Familie näher kennen. und der jüngere Netanjahu-Sohn, gilt als der ruhigere, stillere. Also an ihm reibt sich die Öffentlichkeit weniger. Interessant ist aber, dass beide Netanjahu-Söhne, sind ja mittlerweile beide über 30 Jahre alt, eben nicht wie viele andere Israelis kämpfen jetzt gerade im Gazastreifen, sondern der Ältere lebt zum großen Teil seiner Zeit in Miami und der Jüngere in London. Und Sarah ist seine dritte Ehefrau. Sie ist 9 Jahre jünger als er. Sie haben 91 geheiratet. Da war sie noch Stewardess von El Al. Ah. Sarah Netanjahu ist mittlerweile auch ausgebildete Psychologin, Pädagogin. Der Vater war sehr fromm, war Bibelwissenschaftler und Sarah Netanjahu hat 3 Brüder und sie erzählt immer ganz stolz, dass alle 3 die Gewinner des israelischen Bibelquiz-Wettbewerbs gewesen seien.
Und jetzt hast du gerade schon erzählt, Sarah Netanjahu habe beim ersten Treffen mit den Trumps gewirkt wie die wahre Ministerpräsidentin Israels. Woher kommt dein Eindruck?
Sie hat sich im Laufe der Jahre ihrer Ehe mit Netanjahu sehr verändert. Am Anfang, wenn man sie anschaut, eine eher schüchterne, zurückhaltende Frau. Sie hat sich im Laufe ihrer Ehe zu einer sehr, sehr selbstbewussten, durchsetzungsfähigen Frau entwickelt, die ja jetzt auch die wichtigen Entscheidungen für Benjamin Netanjahu trifft. Auch da sind sich alle, die diese Familie kennen, einhellig einer Meinung.
The family now is very, very influential.
Es gibt auch eine Mitarbeiterin von ihm, Odelia Carmon, die ihn schon seit langem kennt, weil sie schon in Amerika mit ihm gearbeitet hat.
Bibi has a great intellect, but a very weak character personally. And his son and his wife are now the main decision makers.
Die hat uns gesagt, sein Sohn und seine Frau, das sind die Entscheidungsmacher.
She's definitely the dominant person and his son is also very dominant.
Sie mischen sich auch in die Politik ein. Das bestätigen auch andere Mitarbeitende, die sagen, Netanjahu, wenn man ihn bittet, eine Entscheidung zu treffen, sagt er, ja, da denke ich drüber nach. Er hört dann allen Seiten zu und dann geht er nach Hause, bevorzugt auch übers lange Wochenende und kommt dann mit einer Entscheidung zurück.
Everyone that has to be appointed, everything that has to be done, I think he listens to his wife and son.
Und was ganz offensichtlich ist, ist, dass die Familie und vor allem auch Sarah mit allen, die mit Netanjahu enger zu tun haben, tatsächlich Gespräche führt.
She interviews everyone.
Sie führt eigentlich Vorstellungsgespräche bis hin zum Chief of Staff.
She is the most important person. If you want to be the Chief of Staff, if you want to be the Rosh of Mossad, if you want to be the Rosh of Shabakh, you know I'm talking about the main position in the States of Israel. And you know you have to go through this woman.
Ohne Sarahs Stempel für gut befunden, wird niemand in die Nähe von Netanjahu kommen.
Sarah Netanjahu soll also Einfluss darauf haben, wer zum Beispiel Chef des israelischen Geheimdienstes wird, sagt eure Quelle, also die ehemalige und sehr nahe Mitarbeiterin von Netanjahu. Wie kommt das in der Bevölkerung an?
Also jetzt muss man sehen, es gibt ja auch noch sehr viele Bibi-Anhänger und die sagen, naja, ist doch ganz normal, dass ich als Mann meine Frau um Rat bitte und natürlich kann die mich beraten und ich kann ja dann immer noch tun und lassen, was ich für richtig finde. Aber es geht weit darüber hinaus. Also es ist ja nicht nur der Ratschlag am Abendessentisch, wo man mal sagt, du, was würdest denn du in dem Fall machen? Und die Frau sagt, vielleicht dieses oder jenes und ja, dann gehe ich damit nach draußen. Sondern also eine Frau, die nicht gewählt wurde und tatsächlich Vorstellungsgespräche führt oder die in Krieg und Frieden Entscheidungen eingreift, das ist natürlich etwas anderes. Und das sieht der Großteil der Bevölkerung sehr, sehr kritisch, vor allem auch, weil das sind ja auch so Telefonate an die Öffentlichkeit gelangt, wie sie mit Mitarbeitern spricht, wo sie sich zusammenschreit.
Also,
wenn man da zuhört über längere Phasen, dann fragen sich die Menschen schon, ist es jetzt eigentlich noch gut, dass so eine Person bei uns in die Politik eingreift?
Sarah Netanyahu ist nicht demokratisch gewählt, hat aber nach euren Recherchen sehr viel Macht im Staat Israel. Lass uns mal auf den gewählten Ministerpräsidenten schauen, auf Benjamin Netanyahu. Er prägt die israelische Politik jetzt seit 30 Jahren. Wie geht der Weg von Benjamin Bibi Netanyahu los?
Benjamin Netanyahu ist 1949 in Tel Aviv geboren, aber er hat, obwohl er Israeli ist, ja viele, viele Jahre und vor allem auch prägende Jahre seiner Jugend in den USA verbracht. Und das lag am Vater. Benzion Netanyahu, das war ein Historiker, ein eher im rechten Spektrum damals verorteter Zionist auch.
Zionismus, das ist ja eine politische, nationalistische Ideologie, die sich für einen jüdischen Nationalstaat einsetzt. Und der gehört Netanyahus Vater an.
Genau, der für sich zu diesem Zeitpunkt keine Chance sah, wirklich jetzt auch Karriere in einem Israel zu machen, das eher noch von der Arbeitspartei geprägt war, also eher von Linken geprägt war. Und er ging dann mit seiner Frau und den drei Söhnen relativ schnell in die USA, um dort an den Universitäten zu lehren. Das hat eben auch zur Folge gehabt, viele fragen sich, warum spricht denn eigentlich Benjamin Netanyahu ein besseres Englisch als Donald Trump? Was aber auch die Israelis extrem stark beeindruckt, eben weil er in den USA sozialisiert wurde.
Netanyahu is an intellectual, he's skilled, he has 2 degrees from MIT, he reads a lot of books, he knows history.
Er ist ja auch aufgewachsen mit 2 Brüdern, also der ältere Yoni, er Bibi, der dritte Ido.
Bibi and Ido is a brother, were not counted by the father. The father saw only Yoni.
Und dieser Übervater hat all die Jahre nur den ältesten Sohn Yoni gesehen. Das sagt zum Beispiel auch der Biograf Ben Kaspit, der ein Journalist ist, ein sehr bekannter investigativer Journalist in Israel, der mehrere Bücher geschrieben hat, 2 über Netanyahu.
Yoni was the right one, the one that will fix everything that was done to the family by the establishment, and he will bring this family to higher places and become a prime minister.
Yoni sollte der nächste Premierminister Israels werden. Also das okay. War der Plan damals des Vaters. Yoni Netanyahu ging dann in die Eliteeinheit des israelischen Militärs, die heißt Sayeret Matkal. Das ist eine ganz gefürchtete, aber wirklich auch hoch ausgebildete Truppe. In die ging dann auch später Bibi Netanyahu und der jüngere Bruder Ido, der war dann auch Mitglied. Und das war übrigens nach Kenntnis von allen, mit denen wir geredet haben, eigentlich das erste Mal in der Geschichte, dass eine Familie 3 Brüder gleichzeitig in einer Eliteeinheit hatte, die extrem unter Gefahr war, weil es gab damals ja ständig Terroranschläge, Geiselnahmen etc. Yoni Netanyahu war Kommandant dieser Eliteeinheit, als im Juli 1976 eine Air France-Maschine entführt wurde von palästinensischen Terroristen, aber auch übrigens von damals deutschen RAF-Terroristen.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Mit mehr als 100 Passagieren, die meisten Israelis. Diese Maschine wurde entführt nach Uganda.
Auf dem Flughafen von Entebbe in Uganda halten die Entführer des gestern gekaperten Airbuses der Air France noch immer alle Passagiere und Besatzungsmitglieder in ihrer Gewalt.
Und da gab es eine spektakuläre Aktion.
Was der Armeesprecher um 3 Uhr nachts bekannt gegeben hatte, trifft die Israelis in den Morgennachrichten völlig überraschend. Die Geiseln befreit, die Terroristen getötet. Israels Armee hat einen ihrer spektakulärsten Coups gelandet, fast 4000 Kilometer von zu Hause entfernt.
Da ist nämlich damals eine israelische Maschine mit dieser Spezialeinheit unter Leitung von Yoni Netanyahu unerkannt durch die Radarschirme von Israel nach Entebbe geflogen und hat in weniger als 1 Stunde diese Geiseln befreit. Mhm. Aber auf Seiten der Israelis gab es 1 Todesopfer.
Morgen soll der einzige bei der Befreiungsaktion gefallene israelische Soldat mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt werden.
Und das war der Kommandant Yoni Netanyahu. Der kam damals ums Leben. Und dann sagt Ben Kaspit:
Bibi came, walked into Yoni's funeral as Ben Nitai.
Ben Nitai war damals der Name, den er sich gegeben hatte, um in Amerika besser auszusprechen zu sein als Benjamin Netanyahu.
And walked out of this funeral as Benjamin Netanyahu.
Bibi kam aus dem Begräbnis heraus als Benjamin Netanyahu, denn es war dann klar, nachdem Yoni gestorben war, jetzt wird alles auf die Karte Benjamin Netanyahu gesetzt vom Vater. Jetzt soll Benjamin Netanyahu der nächste Premierminister Israels werden.
Right now, he was the one that was chosen to pick up the gauntlet and to be, he's the next one in line, and he became the next Yoni.
Bibi war damals auch einer auf dem Weg zum Geschäftsmann. Er hat bei Boston Consulting Manager und Firmen beraten. Also er wollte Businessman bleiben und noch größer als Businessman werden. Und dann wurde wirklich alles auf ihn gesetzt. Ja. Und er hat auch sofort mitgemacht. Also er hat auf seine wirklich auch schon erfolgreich angelaufene Karriere als Geschäftsmann verzichtet und er wurde dann als Politiker für Israel aufgebaut. Er wurde relativ schnell dann stellvertretender israelischer Botschafter in Washington und er war dann absolut auf der Karriereleiter, auf der Überholspur und er wurde 1994 dann auch Botschafter bei den Vereinten Nationen Israels und als solcher hat er dann wirklich so richtig Popularität in Israel erreicht, weil er war ständig im Fernsehen zu sehen, in den amerikanischen Sendern, die haben den geliebt.
He knew what an insert is, what a slogan is, what a spin is. He knew every room he came in, he knew where the cameras are.
Es war ein großer, gut aussehender Israeli, extrem smart. Er hat Sprech- und Sprachtraining genommen. Der konnte super reden, auftreten und er wurde mit einer Botschaft durch alle Talkshows gereicht. Und diese Botschaft war: niemals eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. Die Palästinenser sind Terroristen. Die Palästinenser wollen das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Die wollen uns vernichten. Mit denen wird es mit mir keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Das war seine Botschaft damals schon von Anfang an. Das darf man nicht vergessen.
Also Benjamin Netanyahus Bruder Yoni wird von palästinensischen Terroristen umgebracht und er startet dann seine politische Karriere mit der Hauptbotschaft kein Staat für die Palästinenser. Erkennst du da auch sowas wie eine Motivation durch Rache?
Also es war sicherlich zum Teil eine Rachemotivation, aber ich glaube, das greift etwas zu kurz. Wir müssen ihm schon eine innere Überzeugung auch zubilligen. Also er hat die innere Überzeugung seines Übervaters übernommen. Das war die Überzeugung von Benjamin Netanyahu von Anfang an. Er hat die wahrscheinlich dann eben auch durch diesen Tod bei dem Terrorüberfall seines Bruders noch auch mehr, wurde die stärker in ihm. Aber ich glaube, dass er daran schon wirklich geglaubt hat und er ist halt ein absoluter machtverliebter Mensch. Er hat dann gesehen, mit dieser Botschaft als Mr. Security kann ich eben auch in Israel punkten.
He was always talking about the larger issues. You know, the security of the state of Israel, how to act against terrorism, Nazism, you know, everything he talked about, you see. He was so eloquent, so knowledgeable.
Odelia Carmon, die ihn wirklich sehr lange kennt. Also sie hat fast geschwärmt, als sie von dieser Zeit uns erzählt hat, wie übrigens ganz viele Wegbegleiter.
He was brilliant, charismatic. He was never friendly. And I saw ruthless ambition. From a very young age.
Er war zwar niemals freundlich und er war auch skrupellos ehrgeizig in jungen Jahren, aber es war offensichtlich, sagte sie schon, dass der der neue Premierminister Israels wird.
It was obvious that he would become the Prime Minister of Israel.
Und 1996 wurde dann Benjamin Netanyahu tatsächlich zum ersten Mal als Premier Israels gewählt. Also da hat er dann das umgesetzt, was er seinem Vater in den USA versprochen hat.
Diese Ablehnung von einem palästinensischen Staat, wie zieht sich denn diese Haltung jetzt durch seine politische Karriere?
Naja, das sehen wir eben bis heute. Und ich erinnere mich auch, als ich noch Studioleiterin war in Tel Aviv, man wird ja regelmäßig gefragt als Korrespondentin, Frau Klaas, was halten Sie denn vom Vorschlag der Zwei-Staaten-Lösung? Wann kommt die Zwei-Staaten-Lösung? Und ich habe damals schon immer gesagt, unter Netanyahu nicht, denn Netanyahu hat das Wort Zwei-Staaten-Lösung nur ein einziges Mal überhaupt in den Mund genommen. Und das war zu Zeiten von US-Präsident Obama, der ihn da ja fast genötigt hat. Und dann sagte Netanyahu mal bei einer Rede in einer Universität, naja, die Zwei-Staaten-Lösung, eventuell, wenn uns die Palästinenser die Sicherheit zusagen und viele, viele Garantien machen. Und dann hat er tatsächlich dann auch schon wieder die Hürde so hochgelegt, dass es eigentlich unrealistisch war. Deshalb ist auch mir jetzt ganz klar, wenn jetzt manche glauben, nach diesem von Trump ausgehandelten, wie auch immer gearteten Waffenstillstand und wie lange der auch immer noch halten mag, dass da vielleicht irgendwann mal ein Ziel diese Zwei-Staaten-Lösung wäre. Also mit Benjamin Netanyahu eher nicht.
He taught all the world how to fight terror. But something happened to him in 2015.
Interessant war dann auch mal, würde ich sagen, auch für seine weitere Entwicklung, das Jahr 2015.
Was war da?
Da stand wieder mal eine Wahl an und da waren die Umfragen relativ schlecht für Netanyahu.
He was sure in 2015 that he's going to lose the election. All the polls said that he's going to lose.
Er ging davon aus, sagt auch sein Biograf Ben Caspit, dass er diese Wahl verliert.
He had then the speech of his life.
Und dann hielt er eigentlich für damalige Verhältnisse die Rede seines Lebens, indem er nämlich, hat er ja immer gerne gemacht, wieder live vor das Fernsehpublikum trat.
Shelton Yamin Besakana.
Die arabischen Israelis, die werden jetzt in Bussen zu den Wahlurnen gebracht, die stürmen die Wahlurnen. Und wenn ihr nicht dahin geht zur Wahl, dann wird das kein jüdisches Israel mehr sein, sondern dann wird es von den Arabern übernommen. Er hat also wirklich sämtliche, auch auf rassistischer Ebene, sämtliche Ängste bedient. Und er wurde tatsächlich 2015 gegen jede Erwartungen wiedergewählt.
He lost his fear. All the checks and balances were broken. And Netanyahu believed in 2015 that he is immortal.
Alle, die ihm nahestehen, sagen wörtlich, von da an, von 2015 an, glaubte Netanyahu, er sei unsterblich.
Warum glaubt er das? Woher könnte dieser Machtanspruch kommen?
Er ist ganz klar ein Machtmensch. Über all Jahrzehnte hat er das bewiesen. Er will es natürlich auch seinem Übervater recht machen, aber er will auch aus eigenem Antrieb an der Macht bleiben.
He really believes, and his wife was recorded saying it on tape, that without Netanyahu, Israel is doomed. So when he picks the options that are better for him, he actually convinces himself that it's for the sake of Israel.
Sarah hat gesagt, also ohne meinen Mann wäre Israel zum Scheitern verurteilt. Wenn Israel ohne ihn zurechtkommen müsse, würde das nicht funktionieren. Wir müssen ihn fast zwingen, zum Heil Israels an der Macht zu bleiben. Das zeigt eigentlich schon ganz klar, denke ich, was beide immer wieder gesagt haben auch, dass sie sich als auserwählt fühlen und dass sie tatsächlich auch viele Entscheidungen, die sie treffen, jetzt nicht nur aus eigener Machtverliebtheit treffen, sondern weil sie davon überzeugt sind, dem Land Israel damit zu dienen. Das ist das eine. Das andere, ist das Verhältnis zum Geld von Sarah, die aus sehr einfachen Verhältnissen kam, und aber auch Benjamin Netanyahu. Die sind nämlich schon beide sehr luxusgetrieben und luxusverwöhnt. Er hatte als Botschafter bei den Vereinten Nationen und auch vorher schon als Geschäftsmann sehr reiche Millionärs- und Milliardärsfreunde, die ihm ein Leben im Luxus finanziert haben. An dem will er festhalten. Das hat ja jetzt auch zu den Korruptionsvorwürfen und letztlich zur Anklage wegen Korruption gegen ihn geführt.
Gegen Netanyahu läuft seit 2020 ein Korruptionsprozess. Dieser kann sich noch über Jahre hinziehen.
Anklage wurde letztlich erhoben, weil er Geschenke angenommen haben soll von sehr reichen Milliardären. Zigarren, rosa Champagner für seine Frau, sehr, sehr viel Schmuck für seine Frau. Im Gegenzug soll er diesen Milliardären zum Teil also die israelische Staatsbürgerschaft zugesichert haben. Er soll aber auch eben dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel Medien günstig über ihn berichtet haben. Mhm. Also natürlich ist das mit ein Grund, dass er an der Macht bleiben will, weil viele sagen nicht, da könnte was kommen, sondern da kommt was. Netanyahu ist jetzt ja auch ein israelischer Premierminister, der, während er Krieg geführt hat im Gazastreifen, trotzdem jede Woche noch vor Gericht erscheinen musste in diesem Anklagefall. Mittlerweile hat er ja jetzt Israels Präsident um Begnadigung gebeten. Auch ein interessanter Move, denn sehr lange sagte er, er ziehe das durch bis zum Schluss, er sei unschuldig und er wolle nicht begnadigt werden. Da hat er sich jetzt doch eines anderen belehren lassen. Und wenn dann noch die Frage aufkommt, warum will er denn diese Gelder? Warum muss er sich denn immer alles schenken lassen? Warum kann er es denn nicht selbst finanzieren, er und seine Frau?
He feels that he made us a favor in devoting his life to Israeli politics. But he wants to feel and live like a billionaire.
Dann sagt auch Ben Kaspit, naja, weil er halt weiß, dass er als Geschäftsmann in Amerika sicherlich sehr erfolgreich gewesen wäre. Und vermutlich ist er der Meinung, dass ihm das zusteht, weil er doch quasi seine Smartness, alle seine Fähigkeiten jetzt für Israel eingebracht hat, für das israelische Volk. Und dann steht ihm zumindest zu, dass er wie ein Millionär lebt.
Herzlich geopfert sozusagen für das israelische Volk. Wird das da auch so wahrgenommen?
Na, bei seinen Fans wird das sicherlich so wahrgenommen. Ja. Und da sagen viele auch, was interessiert mich das, ob der da jetzt Zigaretten oder rosa Champagner oder was auch immer hat. Ja. Aber wir sehen ja, wie gespalten die Bevölkerung ist, die israelische. Und bei vielen, vielen wird das eben auch sehr, sehr negativ wahrgenommen, dass der Premierminister eben auch so extrem an der Macht hängt.
Lass uns zum Schluss dieser Folge nochmal auf dieses Jahr blicken, also auf 2026. Da wird nämlich in Israel wieder gewählt. Wie steht's denn deiner Meinung nach um Netanyahu in diesem Jahr?
Relativ schwer zu sagen. Also nach den Umfragen im Moment sieht es nicht so gut für ihn aus, dass er wiedergewählt werden könnte. Aber man darf ja nicht vergessen, das ist ein Mensch, der genau weiß, wie Macht geht. Und er geht ja auch skrupellos vor. Er lässt sich unterstützen von Rechtsextremen, von Ultraorthodoxen. Er würde sicherlich auch wieder mit, weiß nicht, linken Parteien zusammengehen, wenn es ihm denen zur Macht verhelfen würde. Da kennt er keine Skrupel. Und man darf auch nicht vergessen, dass im Moment niemand sonst zu sehen ist, der ein Charisma hat, der als Mr. Security auftritt. Und Israel wandelt sich ja sehr stark. Mhm. Also viele Netanyahu-Gegner haben das Land schon verlassen, weil sie es katastrophal finden, was in Israel passiert, wie auch Israel gegen die Palästinenser im Gazastreifen vorgeht. Da gibt es sehr viele Kritiker, die nicht mehr da sind. Und gleichzeitig gibt es eine starke Zuwanderung nach Israel von Menschen, die sagen, in Europa und in den USA hat der Antisemitismus so stark zugenommen, dass ich Angst habe, dass ich zurück nach Israel will. Viele gehen auch aus Solidarität mit den Juden in Israel zurück ins Land. Aber das führt eben dazu, dass sich das Kräfteverhältnis in Israel zugunsten der rechten Parteien verschoben hat. Und auch das könnte Benjamin Netanyahu wieder verhelfen, noch im Amt zu bleiben. Er hat über all die Jahrzehnte jedenfalls bewiesen, dass er ein Machtmensch ist. Also ich würde ihn noch nicht abschreiben.
Susanne, danke, dass du hier bei FKM warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke, ich freue mich.
Die Doku zur heutigen Folge über die Familie Netanyahu findet ihr in den Shownotes. Die heißt Die Netanyahus, eine Familie im Krieg. Und Susanne Glass hat sie zusammen mit Oliver Meyer-Rüth gemacht. Autor dieser 11KM-Folge ist Lukas Waschbisch. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Timo Lindemann, Jan Stahlmann, Marinoel Zwieler und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wiederhören. Jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Ihr wollt ein bisschen besser verstehen, wie die Welt funktioniert und stets ein bisschen extra Wissen im Gepäck haben? Dann hört rein in den Podcast meiner Kolleginnen und Kollegen vom ARD Weltspiegel. Warum bringt es die Einwohner Balis inzwischen zur Weißglut, wenn sie mit ansehen müssen, wie Touristen heimische Bräuche ignorieren und Heiligtümer missachten? Welche Wege führen aus der Wasserkrise? Wie hat es China geschafft, sich in einem atemberaubenden Tempo vom agrarisch geprägten Land zur Industriemacht zu entwickeln? Und welchen Preis musste das Land dafür zahlen? Und wie setzen clevere Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Krieges ein? Im Weltspiegel-Podcast blickt ihr zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche erwartet euch eine knappe halbe Stunde Welt aufs Ohr im Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek.